Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Wenn man Sinn in seiner Arbeit sieht, dann ist man auch produktiv. Dann hat man Lust, dann ist man hungrig, dann will man das tun. Das ist, was ich meinen Kindern immer sage. Mein Sohn hat mal mit 12 schon zu mir gesagt, Mama, du bist die Einzige, die ich kenne, die gerne arbeiten geht. Und dann habe ich gesagt, wie traurig ist das denn? Und das ist, versuche ich meinen Kindern unbedingt zu sagen, dass sie irgendwas arbeiten müssen, woran sie Spaß haben. Was wirklich Purpose bringt, wo sie Selbstwirksamkeit erleben. Das ist das Allerwichtigste. Bei mir ist auch das Empty Nest natürlich noch dazu gekommen. Die Kinder verließen dann jetzt auch schon langsam wieder das Haus. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann wirklich nochmal ganz aktiv angefangen habe zu reflektieren. Da war ich natürlich auch schon deutlich älter, hatte auch schon viele Leadership-Trainings und viele Dinge gelernt und habe dann gesagt, so jetzt muss irgendwie nochmal was anderes dazukommen. Also ich habe meine alte Rolle als Interimsmanagerin auch nicht aufgegeben, aber ich wollte einfach nochmal mich neu aufstellen. Und da war mein Sohn mir ein großes Vorbild, weil der hat angefangen, Psychologie zu studieren und das wollte ich immer schon. Das fand ich auch so interessant und dann hat er mir davon erzählt und dann war ich so neidisch und dann habe ich gesagt, so, das will ich jetzt auch. Und dann habe ich Live-Design kennengelernt und habe gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt, Sabine, wir machen mal ein kleines risikoloses Experiment. Anstatt hier die Zelte abzubrechen, alles zu verkaufen, nach Mallorca zu gehen und loszulegen, wir machen ein Experiment.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sabine heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo, lieber Gabriel. Viele Grüße zurück aus Düsseldorf am Rhein.
Sehr schön. Genießt du denn auch die Promenade am Rhein? Sitzt ihr da auch am Feierabend?
Sehr gerne, tatsächlich. Ja, da gibt's viele Möglichkeiten, ganz entspannt irgendwo zu chillen. Ja. Ich gehe auch sehr gerne mit dem Hund spazieren am Rhein. Also der Rhein ist für mich schon ein wichtiger Chillort.
Ja, ich habe Düsseldorf jetzt im Frühling erstmals richtig kennenlernen dürfen, als ich beim Handelsblatt zu Gast war und dort den Sebastian Mattes ja interviewen durfte vor dem Podcast. Und das ist eine schöne Altstadt auch, ne? Also man kann da einiges erleben.
Absolut, da ist richtig viel los. Gerade auch der Medienhafen ist zusätzlich noch sehr, sehr schön. Da ist ein bisschen fancy, aber auch sehr, sehr nett am Rhein gerade.
Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über deine Arbeit sprechen, über Life Design Leadership und vieles mehr und wollen dich natürlich erstmal kennenlernen. Und dazu gibt's hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, fast 13 Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein. Und ich würde auch dich mal bitten, der Mathilda zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, liebe Mathilda, ich bin eine Anführerin. Ich führe Teams an und bringe anderen bei, Teams anzuführen. Vielleicht kennst du die Rolle der Klassensprecherin. Das ist ja so in deinem Alter eigentlich traditionell in den Klassen vorhanden. Und ich war auch Klassensprecherin, als ich so alt war wie du, wurde dazu gewählt und dachte so, Hilfe, Hilfe, was mache ich hier? Ich wusste gar nicht, was die anderen von mir wollten und was ich da jetzt genau tun sollte. Als dann die ersten Probleme in der Klasse auftraten, habe ich dann gedacht, okay, lass uns das mal versuchen, gemeinsam zu lösen. Nicht ich sage hier, wo es lang geht, sondern wir versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und das haben wir dann auch gemacht. Und was dazugehört, ist natürlich eine gewisse Portion Mut, da dann auch sozusagen so ein bisschen die Anführerin dann zu sein und mit den Lehrern dann auch zu sprechen und die Verantwortung zu übernehmen für das, was dann alle gemeinsam entschieden haben. Aber ich habe dann festgestellt in diesem Zusammenhang, dass ich eben eine gute Anführerin bin offensichtlich, weil ich versuche, die anderen stark zu machen und mit die anderen mitzunehmen. Und deshalb habe ich das zum Beruf gemacht.
Und das hat dir schon immer einfach gelegen oder hast du das irgendwann gelernt?
Ich glaube, so ein bisschen was von beidem. Also ich habe, glaube ich, so eine natürliche Autorität, die eben auch schon meine Mitschüler relativ früh erkannt haben. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich auch von der Statur sehr groß bin. Ich bin über 1,80, war das auch schon sehr früh. Aber ich bin auch jemand, der eben, wie gesagt, nach Verantwortung sucht und die gerne ergreift. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich das dann auch wieder erlebt, dass mir sehr schnell eben Führung zugetraut wird. Und dann habe ich natürlich auch jede Menge Fortbildungen gemacht. Als gute Akademikerin habe ich alles gelernt, was mich schnell genug auf den Bauch kam, in Richtung Führung.
Und wie bist du in die Arbeitswelt dann durchgestartet? Was war dein Plan? Was wolltest du machen?
Also ich habe nach dem Studium eigentlich den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren. Und dann habe ich erstmal keinen Studienplatz bekommen, wie das damals so war. Ich hatte so ein 2-Jahr-Abitur und damit gab es nichts zum Studieren. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, ein Jahr zur Krankenpflegehelferin, um schon mal ein bisschen zu überprüfen, ist das überhaupt meine Welt? Und danach habe ich dann einen Studienplatz bekommen, den ich vorher gar nicht kannte, an der Universität in Marburg. Das nannte sich theoretische Medizin. Und es ging darum, Mediziner auszubilden, die aber nicht am Patienten arbeiten, sondern in der Forschung. Und das habe ich dann studiert mit großer Begeisterung. Das ist eben, wie gesagt, so eine Mischung aus verschiedenen Naturwissenschaften und Medizin. Und während des Studiums hat sich dann herausgestellt, dass man eigentlich auch eine Doktorarbeit machen sollte, müsste, könnte. Die dauert in so einem Fach dann auch nochmal mindestens 3 Jahre. Das habe ich dann auch noch gemacht. So dass ich dann am Ende mit 30 Jahren ins Berufsleben gestartet bin. Und ich wollte unbedingt raus aus dem Labor, weil Labor war nicht meins. Das war mir viel zu theoretisch und zu frustran. Man schmeißt ja ständig seine Ergebnisse wieder in den Mülleimer abends, weil es irgendwie doch nicht so klappt, wie man sich's vorgestellt hat. Das war nicht so meins und zu wenig Menschen um mich rum. Und dann bin ich in die Pharmaindustrie eingestiegen und habe da dann versucht, meine Laufbahn mit meinen Kenntnissen sozusagen zu starten.
Und da bist du ja auch sehr erfolgreich dann durchgestartet, kann man sagen, ja?
Ja, also tatsächlich, ja, das war voll mein Ding. Ich hatte irgendwie ganz großes Glück, dass ich was gefunden habe, was mir richtig, richtig Spaß gemacht hat. Ich habe dann klinische Studien halt gemacht für Medikamente. Erst für ein orales Kontrazeptivum, also für eine Pille, dann anschließend für ein Antidepressivum. Also mir hat auch sehr gut gefallen, dass die Themen immer wechseln, dass man eben so abwechslungsreich unterwegs ist. Und ja, dann waren das so die Zeiten, darf man heute gar nicht mehr sagen, das ist 30 Jahre her, aber da gab es noch kein Internet.
Ja, ich kenn's auch noch.
Das heißt, ich hatte eine Sekretärin, die meine Briefe getippt hat. Das kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Mhm. Wenn ich auf Geschäftsreise ging, war ich 3 Tage weg. Dann hat halt auch keiner was von mir gehört, weil Handy war auch noch nicht, eben zumindest nicht im Berufsleben standardmäßig angekommen.
Fandest du das rückblickend eigentlich gut so, mehr Ruhe zu haben oder als ja, Nachteil nicht so schnell kommunizieren zu können?
Nee, ich fand, es war schon auch sehr entlastend einfach. Ja. Wenn man weg war, war man weg.
Ja.
Und wenn man wiederkam, erwartete mich eine Mappe mit, weiß ich nicht, 20 Briefen und dann musste ich die unterschreiben und beantworten. Und die Antworten habe ich diktiert. Und meine Sekretärin hat die dann getippt.
Ja, heute ist genau. Der KI-Agent die Sekretärin.
Genau, das stimmt. Ja, also insofern war das für mich eine gute Zeit, habe ich super viel gelernt. Und die Pharmaindustrie ist natürlich traditionell auch eine Industrie, die immer schon, sage ich mal, auch dadurch, dass sie natürlich relativ gut aufgestellt ist, finanziell auch viel in Mitarbeiter investiert hat. Ne? Also ich habe da sehr viele Führungskräfte-Trainings tatsächlich auch bekommen. Auch als ich dann Kinder kriegte, hat man das mit einem Coach mir erleichtert, dass ich diese damals schon Führungsrolle eben auch handeln konnte. Also das war eine sehr luxuriöse Situation. Aber ich habe auch nach allem gegriffen, was ich kriegen und nehmen konnte. Und habe dann 10 Jahre lang in der Pharmaindustrie in einer Firma im Grunde genommen diesen ganz großen Boom von E-Mail, Internet, massive Reisetätigkeit auch in die USA rein dann erleben dürfen. Und ich hatte eine Menge Spaß.
Ja, was hat dir besonders Spaß total gemacht?
Dieses interkulturelle Arbeiten, also in den Teams zu arbeiten. Ich war dann am Ende Medical Director und dann hat man eben in Europa mit den Medical Directors arbeitet man dann sehr eng zusammen. Und klar, dann waren die Meetings mal in Deutschland, mal in Frankreich, mal in Spanien, mal in England, mal in Italien. Ich habe das sehr geliebt und einfach dann auch über die Menschen was zu erfahren. Nicht nur den Job mit denen zu machen, sondern auch zu erleben, wie arbeiten meine Kollegen in den Ländern, welche Schwierigkeiten haben die, wie vereinbaren die Familie und Arbeit. Und das war für mich absolut grandios.
Was hat dir geholfen, Karriere zu machen?
Was hat mir geholfen?
Was kannst du teilen?
Ich glaube, also ich war tatsächlich, ich nenne das immer bei meinen Mitarbeitern heutzutage, ich war hungrig. Ich wollte gerne was lernen. Ich wollte mich gerne weiterentwickeln. Ich hatte Spaß. Und ich glaube, das ist was eine große Voraussetzung dafür ist. Ich habe natürlich auch Menschen gefunden, die mich unterstützt haben.
Hast du die gesucht oder sind die dir einfach begegnet? Ich glaube auch, dass es wichtig ist.
Ich glaube, da habe ich ein gutes Auge für, das auch zu suchen.
Hm. Kann man gar nicht früh genug mit anfangen, ne?
Da hast du recht. Das ist wichtig, das zu erkennen. Wer ist hier ein Mentor? Wer ist wirklich derjenige, der bereit ist, in mich zu investieren und mir zu vertrauen? Am Ende ist es ja auch eine Vertrauenssache.
Ja. Und trotzdem so steile Karriere gemacht hast, hast du dich dann irgendwann nochmal gefragt, ob es nicht noch in eine andere Richtung gehen kann? Wie kam es?
Das Problem damals war natürlich, dass das Arbeitsleben ein ganz anderes war. Das heißt, wir hatten eine 9-to-5 Anwesenheitspflicht natürlich damals noch in den Unternehmen. Mhm. Und ich habe mich dann eben auch für Familie entschieden und habe dann tatsächlich auch in 4 Jahren 3 Kinder zur Welt gebracht. Und es gestaltete sich dann natürlich zunehmend schwierig, das miteinander in Verbindung zu bringen. Und dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und das war ein Riesending für mich.
Vor allen Dingen mit Kids, ja, da hat man ja eigentlich auch schon genug zu tun.
In der Tat, ja gut. Ja, genau, du weißt es auch, du hast auch 3 Kinder. Ich bin sehr gut in der Organisation, muss ich sagen. Das ist, also delegieren und organisieren ist mein 2. und 3. Vorname sozusagen. Und ich hatte nicht nur einen aktiven Vater dieser Kinder, der natürlich auch dabei war. Ich hatte Oma und Opa in der Nähe, aber ich habe mir auch professionelle Unterstützung geholt. Das heißt, ich hatte jeden Tag eine Kinderfrau, die 10 Stunden kam, egal ob ich jetzt da war oder nicht. Und die hat dann den Haushalt und alles aufrechterhalten. Das hat mich sehr entlastet, so dass ich auch weiter reisen konnte. Selbst in der Selbstständigkeit dann bin ich auch immer so 2 oder 3 Tage die Woche unterwegs gewesen. Was ich nach wie vor geliebt habe, obwohl es natürlich stressiger wurde, aber ich habe es trotzdem geliebt, dieses wirklich mal ganz in den Job wieder eintauchen, in irgendein anderes Land fliegen und einfach nur ich in meiner Rolle und nicht Mutter und nicht alles andere noch handeln und dann wieder zurück und es irgendwie zusammen handeln. Und das war ja dann auch schon die Zeit, wo es auch schon losging, nicht so sehr mit Zoom-Calls, aber zumindest schon mit Telcos. Also wir hatten dann immer schon Telefonkonferenzen, weil ich sowieso meine Teams verteilt hatte in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa. Und dadurch brauchten wir das damals auch schon und haben das auch damals schon gepflegt.
Und es war ja eine richtige Transition, um schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen. Heute begleitest du ja Menschen und Führungskräfte auch dabei, Transitions zu gestalten und da das Beste draus zu machen. Was würdest du sagen, wie gut ist es dir gelungen, diese Transition in deinem Arbeitsleben selbst zu gestalten?
Sagen wir mal so, ich bin da ganz gut drin, einfach intuitiv, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte schon so stark darüber reflektieren können, wie ich das heute kann. Ich glaube, dann wäre es noch besser geworden. Mhm. So bin ich ein bisschen da durchgestolpert und habe so das Beste draus gemacht, aber ich habe das nicht wirklich reflektiert und dann gezielt umgesetzt, sondern ich habe es mehr intuitiv gemacht.
Denn das hat, genau, reflektieren, das hat ja eben auch damit zu tun, dass man sich Fragen stellt. Wo komme ich natürlich her, wo bin ich, aber wo will ich auch hin? Wann hast du dann angefangen zu reflektieren über dein Life-Design?
Also die ersten Jahre der Selbstständigkeit oder sagen wir mal die ersten 15 Jahre der Selbstständigkeit waren einfach grandios und sehr, sehr voll, sehr anstrengend, aber wunderbar. Ich habe irgendwie es geschafft, alles miteinander zu verbinden. Und das lief auch wirklich gut. Und dann, wie es manchmal im Leben so ist, gibt es ja sogenannte Life-Quakes, nenne ich sie mal. Also wenn irgendwie schwere Veränderungen kommen, die da sind, schwere Krankheiten, eine Scheidung, ein Umzug. Bei mir ist auch das Empty Nest natürlich noch dazu gekommen. Die Kinder verließen dann jetzt auch schon langsam wieder das Haus. Und bei mir sind viele von diesen Life-Quakes in relativ kurzer Zeit passiert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann wirklich noch mal ganz aktiv angefangen habe zu reflektieren. Da war ich natürlich auch schon deutlich älter, hatte auch schon viele Leadership Trainings und viele Dinge gelernt und habe dann gesagt, so jetzt muss irgendwie noch mal was anderes dazukommen. Also ich habe meine alte Rolle als Interimsmanagerin auch nicht aufgegeben, aber ich wollte einfach noch mal mich neu aufstellen. Und da war mein Sohn mir ein großes Vorbild, weil der hat angefangen, Psychologie zu studieren und das wollte ich immer schon. Das fand ich auch so interessant und dann hat er mir davon erzählt und dann war ich so neidisch und dann habe ich gedacht, so, das will ich jetzt auch.
Und dann ging's los.
Und dann ging's los, genau. Dann habe ich tatsächlich über LinkedIn mitbekommen, dass es sowas wie positive Psychologie inzwischen gibt. Das ist ein Trend, der aus den USA kommt, den es auch gar nicht so lange gibt. Der ist 1998 von Martin Seligman, dem damaligen Präsident der American Society for Psychology, ausgerufen worden, der gesagt hat, hier, wir kümmern uns eigentlich immer nur darum, dass wir, wenn schon alles zu spät ist, versuchen, den Menschen zu helfen, wenn sie schon depressiv sind, wenn sie schon Angststörungen haben. Viel sinnvoller ist es doch aber, dass wir versuchen, auch mal im Vorab einfach die Menschen so psychisch gesund aufzustellen, dass es gar nicht zu so vielen Erkrankungen kommt.
Ja.
Und das hat sehr resoniert mit mir. Und dann habe ich eben eine Professorin gefunden in Berlin, eine großartige Frau, Professor Judith Mangelsdorf. Kann ich dir auch sehr empfehlen, vielleicht mal für einen Podcast. Mega spannende Frau. Und die ist tatsächlich bei Martin Seligman gewesen und hat da ihre Promotion gemacht, ist dann zurückgekommen und hat dann gesagt, so, das brauchen wir in Deutschland auch. Also die war da noch Mitte 30 oder irgendwie sowas. Ist jetzt auch noch nicht lange her. Keine 10 Jahre, glaube ich. Und die hat dann an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport den Studiengang etabliert, positive Psychologie, und hat auch die Gesellschaft für positive Psychologie hier in Deutschland gegründet. Also die ist hier die Frontfrau. Wenn ich groß bin, möchte ich mal so werden wie sie. Die ist einfach großartig. Vor allen Dingen ist sie nicht jetzt, man hat immer so ein bisschen dieses, wenn man das positive Psychologie ins Spiel bringt, dann ist es oft so, dass die Menschen da denken, ja, alles ist happy und alle sind glücklich und irgendwie, das wird so esoterisch verklärt. Das ist sie gar nicht. Die ist eine richtige Hardcore-Wissenschaftlerin und ist auch sehr sachlich in diesen Dingen, aber hat trotzdem eine solch positive Aura. Es ist grandios.
Ja.
Auf jeden Fall war ich da ein Semester und habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und hab's super genossen, hat ganz tolle Professoren halt hören dürfen, auch viele Amerikaner natürlich, weil es nach wie vor ja sehr stark amerikanisch geprägt ist. Ein Professor ist, mit dem bin ich jetzt noch über Newsletter und alles mögliche auch sehr connected, ist der Dan Tomazulu. Der hat zum Beispiel das Thema Hope ganz stark, also die Hoffnung.
Okay. Ja.
Und das war was mir zum Beispiel gar nicht klar war, dass Hoffnung auch was Wichtiges ist in der positiven Psychologie. Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm selber. Hab dann aber bei mir rausgefunden, dass ich tatsächlich super hoffnungsvoller Mensch bin. War mir gar nicht klar selber. Und tatsächlich ist es gerade so, dass im Moment so ein Hype in der Führung auch ist, dass Führungskräfte Hoffnung vermitteln sollen. Also das ist jetzt zum Beispiel auch in McKinsey-Reports, in Gallup-Reports, kommt überall das Wort Hoffnung vor. Führungskräfte sollen Hoffnung vermitteln.
Finde ich super. Muss ich aber auch ehrlich sagen, wurde hier im Podcast kaum thematisiert bisher.
Ja. Seltsam. Ist aber so, tatsächlich. Ja, ist tatsächlich so. Und wie gesagt, bei mir fiel das so irgendwie auf so einen fruchtbaren Boden, weil ich das selber irgendwie für mich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Hab dann natürlich einiges dazu gelesen und so. Also das war so einer der Eye-Opener im Studium der positiven Psychologie.
Ja.
Ein anderer Eye-Opener war dann der Professor Sebastian Kernbach. Der hat auch eine Vorlesung gehalten und der kommt aus St. Gallen, ist ein Deutscher, lehrt da jetzt Live-Design.
Ja.
Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen. Was mich als erstes fasziniert hat, ist, wie der seine Vorlesung gemacht hat. Der hat nämlich studiert unter anderem Wissenstransfer, Wissensvermittlung.
Ja.
Das heißt, er ist nicht derjenige, der jetzt irgendwie 70.000 PowerPoints hinter sich abläufen lässt und man ständig überlegt, was schreibt man jetzt mit und wie kriegt man es alles gleichzeitig hin, sondern der hat ein Whiteboard und schreibt und malt die Vorlesung. Das führt zu einer ganz starken Verlangsamung. Das führt dazu, dass du wirklich mitdenken kannst. Er regt ständig dazu an, dass wir das mitmalen. Er sagt immer, jetzt nehmt bitte ein Blatt, fangt oben rechts an, malt das. Ich kann gar nicht malen, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Kunst zu produzieren.
Aber man verinnerlicht das da besser, ne?
Ganz krass. Ganz krass, was das mit mir gemacht hat. Aber alleine auch dieses, ich kann mitdenken. Ich habe so viel Zeit, das wirklich mitzudenken. Das setzt sich so ganz anders. Also ich war fasziniert von diesem Typen. Und die Inhalte fand ich auch noch spannend.
Man denkt ja bei Live Design schnell an Live Coaches. Und Live Coaches kommen so aus allen Ecken und Enden und sind vielleicht auch nicht immer studiert gewesen. Aber Live Design ist auch etwas, was aus Amerika ja kommt. Aus Stanford kommt es, ne?
Richtig. Genau. Also ich, wie gesagt, das konnte auch gar nichts damit anfangen und jedem, den ich sage, der guckt mich auch so ein bisschen an nach dem Motto, okay, Jetzt ist er also esoterisch geworden. Er hat natürlich nichts damit zu tun, sondern es ist tatsächlich eine Wissenschaft, die sich aus drei Themengebieten zusammensetzt, eben aus der positiven Psychologie. Damit war ich natürlich wieder im Thema und habe da angedockt. Also es geht auch eben ganz stark darum, dass Menschen eben ihre positiven Eigenschaften in Führung und in ihr Leben reinbringen sollen. Da gibt es eben Modelle von Martin Seligmann, den ich vorhin schon ansprach, das sogenannte Perma-Modell, wo man eben bestimmte Aspekte eines positiven Lebens immer in seinem Leben haben soll. Die fand ich da wieder.
Also auch die Stärken, A, zu erkennen und auch B, zu stärken, sich danach auszurichten zum Beispiel, ne?
Ganz genau.
Ja.
Stärken, das ist das Thema
hier. Ich habe jetzt
auf jeden Fall
kürzlich nach Ewigkeiten endlich mal den Strength Finder gemacht. Das ist doch dieser große Stärkentest von Gallup selbst. Und dann muss man sich ja wirklich viel Zeit nehmen. Ich hatte vorher schon mal einen anderen Stärkentest gemacht, denn ich habe hier eine gute Bekannte, die ist Stärkencoach Ausgebildete. Mhm. Und die sagt auch, wenn wir es mehr schaffen, dass die Menschen von ihren Stärken wissen, dann können wir auch mehr schauen, wie wir in Matches kommen oder wie wir sie in Matches bringen, damit sie dort ihre Potenziale besser entfalten können. Ja, haben wir eigentlich noch viel zu wenig drüber gesprochen in den letzten Jahrzehnten.
Absolut, gebe ich dir recht. Es gibt einen relativ banalen Test, der wird in der positiven Psychologie gerne benutzt. Der ist eben weltweit validiert, der ist online auf Deutsch und auf Englisch. Das ist der AI-Charaktertest. Mhm. Das sind nur so 50 Fragen. Der ist zum Beispiel auch sehr, sehr hilfreich. Dann kriegst du auch nur so 6 Main-Stärken. Meine ist zum Beispiel Neugier und lebenslanges Lernen. Überraschung. Also das ist ein sehr, sehr schöner Test. Den mache ich auch tatsächlich immer am Anfang von irgendwelchen Workshops mit den Teilnehmenden, weil wir dann darauf so ein bisschen auch aufbauen können. Ne? Wenn man das einfach sich, damit ist die, das ist praktisch die erste Form der Reflexion, schon mal zu wissen, wo bin ich eigentlich stark drin? Was kann ich eigentlich wirklich gut?
Und wenn man die Leute das fragt, Sabine, dann kommt ja manchmal so ein unangenehmes, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ein paar Schwächen könnte ich dir sagen. Die wissen sofort die Schwächen, die Stärken. Da sind wir dann, da gibt's dann so eine falsche Bescheidenheit manchmal, ne? Da redet man gar nicht so gerne drüber.
Nee, das ist gerade auch im deutschen Kontext, die Amerikaner würden da, glaube ich, anders mit umgehen, aber die Deutschen tun das nicht so gerne. Das ist absolut richtig, Gabriel. Und das ist schade, weil ich meine, jeder hat Stärken und und das macht uns ja auch aus, dann als Team, dass man die verschiedenen Stärken dann auch zusammenbringt. Ne?
Dass man davon weiß, ne? Und dass man sich dann erst ergänzen kann.
Genau, da gibt's auch einen ganz coolen Test noch. Der ist allerdings kostenpflichtig. Den habe ich mal bei einem Startup mitmachen dürfen. Da geht es nämlich genau darum, rauszufinden, da waren wir das Team der Medical Directors, welche Qualifikationen und Stärken haben wir im Team, um zu gucken, welche fehlt uns auch.
Ja.
Und wir hatten dann zum Beispiel tatsächlich auch eine, die uns fehlte. Das war irgendwie Development, also dass jemand sich wirklich darum kümmert, neue Felder aufzutun. Das hatten wir in dieser Gruppe gar nicht. Und das zu wissen, hilft natürlich, indem man einfach sagt, entweder wir kaufen uns das dazu. Das heißt, man holt ab und zu mal einen Developer da rein. Oder man setzt gezielt sich zusammen und sagt, so heute machen wir jetzt alle mal Development, weil wir das von Natur aus nicht mitbringen. Ja. Und nicht einbringen.
Ja.
Fand ich auch mega interessant.
Das hat ja auch was mit Recruiting eigentlich zu tun. Da wurde ja auch immer nach Qualifikation geheiert. Und vielleicht schaut man mal besser hin, welche Stärken jemand mitbringt und ob wir genau die dann eben auch brauchen. Ja.
Beim Hiren, finde ich, ist immer noch Simon Sinek irgendwie für mich der absolute Papst, der immer gesagt hat, don't hire for skills, hire for attitude.
Ja.
Ja, das ist das, was du vorhin mich fragtest, was macht dich aus? Dieses hungrige Sein, dieses Attitude haben. Ich glaube, das ist zum Beispiel neben den Stärken auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Leute einstellt. Welche Attitude haben die? Wie gehen die ran? Was wollen die hier wirklich? Weil viele Dinge kann man ihnen beibringen, ne? Klar, Stärken hat man, aber ich meine, mit Umgang mit KI oder weiß ich nicht, Excel-Programm oder so, das kann man beibringen. Das ist nichts, was ich im Vorstellungsgespräch fragen muss. Wenn er es nicht kann, bringen wir es ihm bei. Das dauert 4 Wochen und fertig. Aber diese Attitude, dieser Mindset, das macht echt einen Riesenunterschied, finde ich immer.
Ja.
Kommen wir nochmal zurück zum Live-Design. Also positive Psychologie war ein Punkt, der stark im Live-Design Eingang findet. Der zweite Punkt ist Verhaltensökonomie. Habe ich mich als Naturwissenschaftlerin noch nie mit beschäftigt. Der Professor empfahl das Buch, und du siehst es hinter mir, ich bin ein Freak mit Büchern. Also er empfahl das Buch von David Kahnemann, der auch den Nobelpreis dafür bekommen hat, langsames Denken, schnelles Denken. Und das habe ich mir dann natürlich reingezogen. Ich habe nicht alles verstanden. Es war in Teilen auch Hardcore. Aber im Grunde genommen geht es darum, in der Verhaltensökonomie, die eben im Live-Design auch eine Rolle spielt, sich damit zu beschäftigen, wie treffe ich Entscheidungen.
Ja.
Ne? Es gibt die schnellen, die man eben jeden Tag trifft. Trinke ich jetzt einen Kaffee? Muss ich mal was weiß ich wohin? Und diese Entscheidungen, die eben ganz besonders getroffen werden müssen, im Sinne von, man muss länger darüber nachdenken und man muss Dinge abwägen. Und das war mir zum Beispiel auch nicht so klar, dass das da so eine starke Unterscheidung gibt im Denken. Und wenn man sich dann selber dabei beobachtet, wenn man das einmal weiß, ist es echt spannend. Ja, und der dritte Aspekt im Live-Design ist tatsächlich Design Thinking. Das ist ja eine Methode, die gibt's schon lange. Und die wird in Potsdam zum Beispiel unter anderem im Hasso-Plattner-Institut gelehrt. Da habe ich auch tatsächlich mal ein Seminar gemacht vor vielen Jahren. Es war mega. Die Leute da sind sowas von schlau und cool und fancy und auch ein bisschen abgespaced, aber irgendwie, ich finde die richtig gut. Und da geht es ja eigentlich, die Methodik ist ja nur einfach, Dinge auszuprobieren. Prototyping nennt man das eben, kleine Experimente zu machen und das dann eben immer wieder zu testen. Am Kunden oder an sich selber, passt das oder passt es nicht? Und das fließt eben als Methodik eben auch ins Live-Design.
Ja.
Genau.
Ich habe das schon hier oft empfohlen, aber eins wirklich der Bücher, das mich geprägt hat, war schon vor einigen Jahren The Startup of You von Reid Hoffman, einem der LinkedIn-Gründer. Und das geht, glaube ich, auch in eine ähnliche Richtung. Also er spricht davon, sich selbst als Startup zu begreifen, aber wenn wir jetzt uns Live-Design anschauen und dann Design Thinking, dann gucken wir uns ja auch unser Leben gewissermaßen an und schauen, wie können wir es iterativ verbessern. Ne? Wir treffen jetzt nicht eine Entscheidung und rennen dann los, sondern wir probieren was aus, wir gucken, was das Problem, wir entwickeln Lösungen, wir testen, holen Feedback ein und kommen so Schritt für Schritt weiter.
Absolut. Oh, interessanter Tipp. Das kenne ich tatsächlich nicht. Kommt auf die Liste sofort. Das beim Prototyping und beim Live-Design ist vor allen Dingen eins der Themen, und das ist, was hat mich super gecatcht, dass man eben in kleinen risikolosen Schritten losgehen soll. Ich bin natürlich als Naturwissenschaftlerin, ich habe früher Studien designt, die über Jahre liefen, die ein Budget hatten von Millionen, ja, wo, weiß ich nicht, 50 Zentren auf der ganzen Welt eingebunden waren und so. Ja, also das, ich bin gewohnt, in Plänen zu denken. Es muss alles geplant sein, es muss alles festgelegt sein, und dann gehe ich los. Ja, und darin bin ich richtig gut. Aber woran ich gar nicht gut war, und das habe ich eben nach meinem Live-Quake dann nochmal besonders gemerkt, ist eben dieses, einfach mal was auszuprobieren in kleinen Schritten und einfach nicht den großen Plan zu haben.
Sich mal in die Unsicherheit bewusst reinbegeben.
Genau, daran bin ich gar nicht gut.
Sind wir alle nicht gut.
Das finde ich sehr schwierig.
Die ganze deutsche Wirtschaft ist nicht gut da drin.
Hast du auch recht, das stimmt. Genau.
Aber kann man ja lernen.
Das war für mich persönlich das Entscheidende am Live-Design. Und da gibt's so kleine Sachen wie, ich wollte immer mal auf Mallorca ein Finca-Hotel haben, wenn ich nicht mehr in meinem normalen Beruf arbeite. Ne? Ich liebe Mallorca, ich liebe Sonne, ich fand das irgendwie nett, ich bin gerne Gastgeberin, hatte mir das so richtig süß vorgestellt. Ich habe da so ein kleines Hotel und nur mit Frühstück und so. Und dann habe ich Live-Design kennengelernt und habe gedacht, so, jetzt ist der Zeitpunkt, Sabine, wir machen mal ein kleines risikoloses Experiment. Anstatt hier die Zelte abzubrechen, alles zu verkaufen, nach Mallorca zu gehen und loszulegen, wir machen ein Experiment.
Und dann die Auswanderer-TV-Sendung, es hat alles nicht geklappt.
Genau, da wollte ich mich da nicht sehen, sozusagen. Aber ich wollte auch anfangen, ich wollte einfach auch mal wagen, natürlich. Immer nur, das ist eben auch beim Live-Design, Prokrastinieren ist ein ganz starkes Thema, das haben wir uns sehr, sehr lange damit beschäftigt, dass man eben nicht anfängt, weil man sich die Hürden zu hoch baut. Ne? Man müsste eben dann jetzt hier alles abbrechen und man müsste und dann sieht man die gescheitert sind und dann macht man es nie. Und das ist eigentlich viel zu schade.
Warum machen wir das genau? Was hast du da noch gelernt? Ist es am Ende die Angst, es nicht zu packen? Oder warum prokrastinieren wir?
Prokrastinieren hat ganz viele Gründe. Das ist ein sehr komplexes Thema. Natürlich Angst und Unsicherheit spielt eine Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, zum Beispiel das eigene Energielevel. Da haben wir uns ganz lange mit beschäftigt, dass man das überhaupt mal kennt. Wann bin ich wirklich besonders fähig, Dinge zu tun, auf die ich vielleicht nicht so eine große Lust habe. Ja, also wann ist meine Energie am Tag hoch? Mhm. Die meisten wissen, sind sie Lerche oder Eule. Ja, das heißt, ob sie abends eher oder morgens eher. Aber allein, das wissen auch noch nicht mal viele. Aber auch innerhalb dieser Lerche-Eule-Methodik gibt es eben noch Phasen, wo man eben hochaktiv ist und Phasen, wo man eben auch schon wieder weniger aktiv ist. Und da gibt es Methoden, wie man das rausfinden kann, relativ banale, kleine Tests. Und dann weiß man aber genau, bei mir ist das zum Beispiel so, ich muss wirklich morgens, wenn ich von 8 bis 12, was ich da nicht schaffe, schaffe ich den ganzen Tag nicht
mehr. Ja, geht mir auch so ähnlich. Hm.
Ja, genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man das von sich weiß. Das heißt, wenn man irgendwie was machen möchte, wozu man keine Lust hat, die klassische Steuererklärung, dann muss man sich eigentlich morgens um 8 hinsetzen, sonst dann wird sonst uns gar nichts mehr. Also Energielevel spielen eine Rolle.
Ich habe mich ja schon viel mit Getting Things Done beschäftigt. Ne? Das kennst du vielleicht auch, diese Management-Produktivitätstechnik. Und da geht es auch darum, wenn du so einen großen Elefanten hast und du weißt gar nicht, wo du loslegen sollst, also schneid den in Scheiben. Und dann fang mit einer kleinen Scheibe an und du weißt, du schaffst auch eine kleine Scheibe und du musst nicht versuchen, den ganzen Elefanten irgendwie zu bewältigen. Ja.
Absolut.
Ja.
Das stimmt. Genauso ist ja auch so eine Methode, dass man alle Sachen, die weniger als 5 Minuten dauern, die kann man sofort machen.
Ja.
Aber dann natürlich dieses ganze Thema Ablenkung spielt bei Prokrastination natürlich eine Riesenrolle. Ne? Also dieses wirklich Handy ganz weit weg, E-Mails aus und so, ne, dass man wirklich auch konzentriert arbeiten kann. Das sind alles, das ist im Live-Design manchmal alles sehr banal, aber in dieser Banalität liegt dann auch irgendwie die Kunst und der Charme, finde ich.
Also, man ahnt vieles und dann weiß man es nochmal richtig, ne?
Ganz genau. Und so war das mit mir und Mallorca eben auch. Dann bin ich da also hin und habe mir so ein paar kleine Hotels angeguckt, in denen ich mich da erstmal nur eingemietet habe und eben mit den Leuten gesprochen habe, die diese Finca-Hotels leiten.
Ja.
Und habe gesagt, so Leute, was ist hier der Spaß? Was ist doof? Wo sind die Herausforderungen und warum macht ihr es? Und da habe ich dann sehr schnell festgestellt, dass es für mich deshalb nicht in Frage kommt, weil es einfach viel zu wenig intellektuelle Herausforderungen bietet. Es ist halt einfach langweilig. In Zeiten von Booking.com reisen die Leute ja täglich an und ab. Hm. Das heißt, man hat täglich dieses, und hier ist das Klo, und hier ist der Pool, und hier ist die Küche, und Frühstück gibt es von 8 bis 10. Und das ist natürlich auf die Dauer jetzt so spannend nicht irgendwie, ne?
Ja, es sei denn, du machst irgendwie so ein High-End-Level-Retreat, whatever.
Ja. Na, das war nicht der Plan. Ich wollte ja nachmittags frei haben.
Ja, okay.
Ne? Also es sollte schon nett sein auch. Und also ich war dann furchtbar enttäuscht, aber furchtbar froh, dass ich irgendwie das einfach mal ausprobiert hatte und diesen Traum sozusagen einfach mal ausprobiert habe und ohne dass ich ein Risiko eingegangen bin.
Und da finde ich, steckt was ganz Wertvolles noch drin, dass man mit denen spricht oder sich von denen einen Rat oder einen Tipp holt, die auf der Journey, die man noch vor sich hat, schon weiter sind, ja. Irgendwer meinte auch mal, lass dir nur von denen Feedback geben, die schon weiter auf dem Weg sind, den du gehen willst, ne? Und nicht von irgendwem, der links und rechts steht und das blöd findet, was du machst, sondern sprich halt mit denen, die in der Richtung liegen, in die du gehen willst oder die du dir vorstellen kannst, zumindest als Richtung.
Absolut. Und ich würde noch einen Schritt weiter sogar gehen. Das hatte ich jetzt, inzwischen bin ich ja von Life Design auch noch ein bisschen Richtung Longevity gegangen. Und da gibt es eine sehr tolle Referentin in England. Und da ging es nochmal darum, dass sie auch sagt, je weiter du dich natürlich auch dann auf eine neue Journey begibst, desto eher brauchst du auch neue Freunde. Heißt nicht, die alten natürlich zu verlassen, aber du brauchst dann wieder Menschen, die mental und vom Mindset her das mit dir gehen wollen.
Ja, das finde ich auch sehr interessant.
Und das stelle ich gerade ganz stark fest, dass das gar nicht, sehr gute, liebe Freunde, aber dass das gar nicht alle wollen und auch nicht können und dass ich tatsächlich ein paar neue Freunde brauche.
Die das verstehen, ja.
Und die das mitgehen im Sinne von, dass sie es auch selber gerade erleben.
Ja.
Und und dadurch eben einfach auch nachfühlen können und bereit sind, sich auch da reinzudenken. Weil das ist natürlich auch anstrengend, sage ich mal. Alle Leute, die so gerade keine neue Lebensphase haben, die sind ja so ein bisschen angekommen, entspannt und haben den Fokus woanders.
Und wollen dann auch darüber reden. Genau.
Oder am liebsten gar nicht über Job, sondern irgendwie.
Ja. Ich kenne das auch, wenn ich meine Projekte plane und daran arbeite, ob es jetzt der Podcast ist oder ich habe ja noch so ein Storytelling-Sparingsprogramm für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, da dann setze ich mich gerne irgendwo in einen Space, in einen Coworking-Space oder in eine Bürogemeinschaft und bin dann auch in der Nähe und in der Umgebung sozusagen von anderen, die auch an ihren Projekten arbeiten sozusagen. Ja. Und auch wenn man sich nicht immer darüber austauschen muss, ist es irgendwie so ein, wir sind irgendwie gemeinsam unterwegs und irgendwie stärkt einen das, finde ich.
Ja, der Spirit einfach, ne?
Der Spirit.
Dass die Leute, genau, im Movement sind.
Die wollen weiterkommen. Die wollen, sie sind jetzt nicht satt und lehnen sich zurück. Also das machen wir zwischendurch auch gerne mal, aber die sind tendenziell hungrig. Ja, das ist es vielleicht.
Ja, genau. Ja, und das bin ich halt auch immer noch. Und das ist natürlich, sag ich mal, in meinem Alter, ich bin dieses Jahr 60 geworden, auch nicht so weit verbreitet, sage ich ganz ehrlich. Da sind die Leute eben oft angekommen oder eben in die Transition into Retirement.
Ja, das mit dem Angekommen ist ja auch interessant. Also willst du denn überhaupt ankommen?
Nee, ich glaube, ich komme nicht an, tatsächlich.
Ist ja auch schön, also unterwegs zu sein und zu reisen. Ne? Ja. Du hast ja erzählt, dass du auch früher mal schon gern gereist bist. Also wenn man es als Abenteuer erlebt.
Ja, auch jetzt. Alle meine drei Kinder studieren jetzt im Ausland. Allein da reise ich natürlich jetzt auch viel. Mhm. Ich reise nach wie vor beruflich viel. Ich reise immer noch zu Kongressen auch. Das ist irgendwie in meinem Blut. Ich habe mal gelesen, das fand ich ganz schön, dass man immer glaubt, wenn man verreist, dass man verändert zurückkommt.
Ja.
Vielleicht ist es das.
Aber jeder hat eben eine andere Vorstellung von seinem Leben und von Glück auch am Ende des Tages, ne? Also ich kenne auch Leute, ich bin ja in Rostock aufgewachsen, was zwar die größte Stadt unseres Bundeslandes ist, Mecklenburg-Vorpommern, aber natürlich eine vergleichsweise kleine Stadt mit 200.000 Einwohnern. Und ich bin ja ein paar Jahre im Rhein-Main-Gebiet gewesen, dann in Hamburg viele Jahre und dann sind wir zurückgekommen, um unsere Kids hier großzuziehen, mit der Nähe der Ostsee und des Strandes. Aber wenn ich dann Leute sehe, die hier immer waren, in ihrer kleinen Welt, vielleicht immer noch im gleichen Viertel, im gleichen Haus. Mhm. Also für mich wäre es natürlich überhaupt nichts, weil ich bin auch jemand, der möglichst viel sehen und kennenlernen möchte. Ich bin auch so jemand. Aber gleichzeitig denke ich mir, okay, wenn die das glücklich macht, dann scheint es ja auch okay zu sein, ne? Für einige. Ja,
absolut.
Muss man dann auch lernen.
Ja, total. Das bringt mich zu meinem anderen Lieblingsbuch, was ich habe von Mel Robbins. Kennst du vielleicht auch? Let Them.
Genau, die ja auch einen Podcast machten, sehr erfolgreichen.
Ja, total. Die ist ein bisschen drüber, amerikanisch halt so. Aber ich habe das Buch vor 3 Jahren, eigentlich während des Lifequakes, in die Hand bekommen. Damals auch noch gab es auch nur auf Englisch und habe das wirklich wie eine Bibel fast jeden Tag gelesen. Dieses irgendwie let them, die anderen eben zu lassen, wo sie sind. Das war auch so eine Art von, so eine Reflexion, die ich auch erst relativ spät gemacht habe. Also ich habe doch lange an meinen Maßstäben gemessen und habe dann erst relativ spät jetzt erkannt. Und das Buch hat mir, obwohl es wirklich auch banal ist, in vielen Dingen, aber doch, sie hat auch 3 Kinder und erzählt ja auch gern viel von diesen familiären Situationen, das war mir auch nah, dass sie eben auch dafür kämpfen musste, diese Einstellung zu bekommen, let them, also lass die anderen sein, wie sie sind, wie du auch sagst, lass die Rostocker, die immer in Rostock waren, eben Rostocker sein und vergleiche es gar nicht und bewerte es nicht, aber das ist ganz schwer.
Blöd ist nur, wenn die dann meckern und unzufrieden sind und das auch bleiben, ne? Und dann nichts wagen und auch keine kleinen risikolosen Piloten starten, das ist das Blöde.
Das stimmt.
Ja.
Dann sollten die mal ein bisschen Live-Design lernen.
Ja, und da hilfst du jetzt nämlich, also nicht nur mit Live-Design, aber generell mit den Themen, die du gerade beschrieben hast, hilfst du jetzt Menschen, die in Verantwortung sind. Denn du hast da auch nochmal was gegründet, ne?
Genau, ich habe dann eine Strategieberatung gegründet, die heißt Vado. Vado ist Latein und heißt ich gehe. Das passt auch ganz gut zu mir. Also ich gehe immer weiter. Keep going, wie die Amerikaner sagen. Und der Untertitel von Vado ist eben Lead Transitions. Also es geht darum, eben auch diese Lebensübergänge in Führung zu integrieren. Weil ich habe festgestellt, und auch bei mir, ich habe das in der Vergangenheit halt einfach auch zu wenig getan selber, diese Lebensübergänge, die jeder Mensch halt hat im Laufe seines Arbeitslebens, ich meine, wir sind ja eben Mensch und Arbeitnehmer, die zu integrieren in das Arbeitsleben. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand Mutter oder Vater wird, ich meine, das wissen wir beide genau, das verändert sehr das Leben.
Oh ja.
Wenn jemand ältere Eltern auf einmal pflegen muss, auch das verändert. Der Übergang in den Ruhestand ist eine ganz große Veränderung natürlich, aber auch dieses Thema Sabbaticals, Jobwechsel. Und das bekommt noch mal eine neue Brisanz, da unsere Kinder, Gabriel, ja mindestens 100 Jahre alt werden.
Wenn es nach Brian Johnson geht.
Ja, also ich glaube tatsächlich daran, weil ich meine, die sind gebildet, die sind gut genährt, die sind in guten Bedingungen aufgewachsen. Die werden im Schnitt mindestens 100 Jahre alt werden. Und das heißt, auch das Arbeitsleben wird ganz sehr viel länger natürlich sein. Und diese Phasen auch von Familie werden im Verhältnis durch kürzer sein. Ja, heute war das für uns oft ein großer Teil unseres Erwachsenenlebens. Das wird dann natürlich, klar, noch auf nochmal plus 20 Jahre einfach auch ein kleinerer Teil sein. Das heißt, in der Longevity ist die Idee, dass wir nicht mehr diesen Dreiklang haben, Lernen, Arbeiten, Ruhestand. Dazwischen gibt es genau zwei Transitions, sondern dass das Leben ein sehr viel bunteres werden wird und viel mehr Transition haben wird und viel mehr Brüche haben wird. Mhm. Ja? Und dass wir auch neue Berufe lernen müssen. Karriere 1, Karriere 2, Karriere 3, dazwischen Sabbatical, dazwischen die Kinder oder auch nicht. Und das wird ein viel bunteres Bild werden. Und deshalb ist diese Transitionskompetenz, William Bridges das nennt, das ist eine der Kompetenzen, die eben ein ganz zukünftiger Skill sein wird für junge Menschen.
Sich verändern können, ne? Sich häuten oder sich in andere Formen bringen. Es erinnert mich übrigens auch nochmal an das Buch The Startup of You, was ich vorhin erwähnte, von dem Reid Hoffman. Okay. Der sprach davon, ist jetzt auch schon 10 Jahre her, das Buch, aber da war es ja schon so langsam absehbar, dass wir früher einfach uns den richtigen Fahrstuhl gesucht haben, also den Karrierefahrstuhl, und wenn wir ihn gefunden hatten, sind wir da eingestiegen, dann sind wir so ganz langsam nach oben gefahren, sind dann irgendwann ausgestiegen und dann war Ruhe. Also Ruhestand in dem Sinne.
Genau.
Und das gibt's eben nicht mehr, sondern wir müssen uns ganz überlegen, genau, wo nehmen wir die Treppe, wo klettern wir runter, da fällt man mal durch ein Loch. Also es ist sehr viel dynamischer.
Ganz genau. Absolut. Deshalb das Begriff der Ladder, also der Karriereleiter, ist absolut überholt. Sondern es geht jetzt wirklich darum, einen Weg zu skizzieren, der auf, ab, rauf, runter, rechts, links geht. Und da ist eben diese Transitionskompetenz eine der wichtigsten Kompetenzen angeblich des 21. Jahrhunderts, das eben zu gestalten.
Ja.
Und diese Transition besteht laut Literatur eben aus drei Phasen, wenn man es dann mal so auseinander definieren möchte. Und interessanterweise fängt es mit dem Beenden an. Also man beendet erst was. Also sagen wir mal, ich werde jetzt Mutter. So, dann beende ich sozusagen mein Single-Dasein, oder mein Verheirateten-Dasein. Ich beende diese Situation, dass mein Job eben den Hauptfokus in meinem Leben hat, sondern ich schaffe ja einen zweiten Fokus. Und das muss ich erstmal auch für mich begreifen, dass dann bestimmte Dinge eben zu Ende gehen. Die kann ich so nicht weitermachen. Und dann kommt das, was die Engländer so schön nennen, the messy middle, also das komplette Durcheinander in der Mitte. Und das kann ich noch sehr gut nachvollziehen, wenn es gerade um die Mutterschaft geht zum Beispiel. Dann sitzt man mit dem Kind zu Hause, ist voller Liebe und das Kind braucht einen und man stillt und man hat einen ganz anderen Fokus und gleichzeitig rufen aber auch mal jemand aus der Firma an oder der Ehemann geht morgens zur Arbeit und man denkt so, ach, wäre jetzt auch ganz schön, man könnte das hier mal kurz wieder abgeben und mal ein paar Stunden was anderes machen. In diesem Hin und Her und dem Vor und Zurück und sich in dieser neuen Rolle eben einzufinden, ist man eben dann in der Mitte und ich nenne es das Begreifen, das wirkliche Begreifen im Sinne von eben auch haptisch greifen danach, was ist jetzt hier in meinem Leben los, was hat sich verändert. Für mich war das tatsächlich ein absoluter Super-GAU auch am Anfang. Also ich habe mich sehr schwer getan, weil ich eben auch nicht reflektiert habe, sondern ich habe gedacht, geht alles so einfach vorbei, aber das war es nicht. Und dann kommt eben das Beginnen, das heißt dann, wenn man sich in diese Rolle neu eingefunden hat und man dann eben die Freuden und die Vor- und Nachteile alle integriert und irgendwie versucht, einen Weg da durchzufinden.
Und gerade die Transition in Richtung Rente oder Ruhestand finde ich auch sehr interessant, weil wir ja gesellschaftlich immer älter werden. Ja, es wurden ja auch noch nie so wenig Kinder geboren wie aktuell, was ja auch viele Kitas gerade vor große Probleme stellt. Und da sind ja aber auch viel mehr Dinge möglich, ja, als wir früher geglaubt haben. Das heißt, man kann ja, manchmal muss man auch arbeiten, ne? Das ist auch manchmal ein großes Problem, Altersarmut, aber manchmal kann man auch etwas tun, kann sich ehrenamtlich engagieren, kann einen kleinen Job machen, kann mal was ausprobieren, was man schon sein ganzes Leben lang vorhatte. Was begegnet dir da so in deiner Arbeit?
Also das Thema, sag ich mal, auf wenn man aus der Sicht von Vado da drauf guckt, also aus der Strategieberatung für Unternehmen, dann sehe ich, dass die Unternehmen diesen Bereich völlig ausblenden. Also klassisches Offboarding habe ich tatsächlich nirgendwo erlebt bis jetzt. Und ich gehe regelmäßig eigentlich jedes Jahr in ein neues Unternehmen rein. Also Offboarding passiert nicht. In dem Sinne, dass das irgendwie systematisch begleitet wird, dieser Ausstieg. Das fängt damit an, dass man eben schon ab 50, 55 oft nicht mehr investiert in Weiterbildung der Mitarbeitenden, was natürlich auch eine Form von Wertschätzung ist und auch letztendlich eine Message. Ja, du bist eh schon so auf dem Weg raus, in dich investieren wir nicht mehr.
Das ist wirklich hart, ne?
Ja, aber das ist so, ganz krass. So, und dann kommt als nächstes eben dieses, was ist mit Wissenstransfer? Also ich glaube, dass das total unterschätzt wird, welche Kompetenzen da verloren gehen. Das sind nämlich diese kleinen Dinge wie der Kunde X macht es aber am liebsten so und was weiß ich, auf dem Kongress machen wir das am besten so und dann kenne ich eigentlich den und mit dem kann ich das immer so. Das wird einfach negiert, solche Connections, solche Relationships, solches Wissen und Erfahrung. Es findet nicht statt, der systematische Erfahrungstransfer auf Jüngere, sowas wie eine Tandem-Position, dass man mit einem Jüngeren zusammen das vielleicht nochmal macht. Mhm. Es wird nichts angeboten im Hinblick auf Senior Consulting, darüber hinaus sozusagen nochmal. Der eine oder andere kriegt eine Verlängerung, das gibt's schon nochmal, so eine Teilzeitverlängerung oder auch eine beratende Tätigkeit, das sehe ich schon. Aber es ist sehr stark getrieben von dem Einzelnen. Das Unternehmen selber investiert, ab was ich gesehen habe, bis jetzt sehr, sehr wenig.
Und das sollte sich ändern, ne? Wäre gut.
Das ist ökonomisch nicht sinnvoll natürlich, weil da gehen wirklich Dinge verloren. Und das ist natürlich auch, was Wertschätzung und Unternehmenskultur angeht, auch nicht sinnvoll. Weil ich meine, die Jungen sehen ja, wie mit den Alten umgegangen wird. Das strahlt auch auf die ab. Und die älteren Mitarbeiter fühlen sich natürlich nicht gewertschätzt und haben dann auch keine Lust, länger zu bleiben. Und wie du schon sagst, der demografische Wandel, der wird immer so schön zitiert, aber der ist natürlich eine Katastrophe, der auf uns zukommt. Ja, also statt 2,1 Kinder, die wir bräuchten, um unsere Bevölkerung so stabil zu halten, haben wir irgendwie aktuell eine von 1,4. Und das ist nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, nicht nur in USA. Das ist in Indien, in China, einzig Afrika noch nicht. Und das führt natürlich dazu, dass da hinten viele rausgehen. Bei uns ist es ja ganz krass gerade. Im Moment ist aktuell jeder Fünfte in Deutschland Rentner, demnächst jeder Vierte. Jeder Vierte. Und das wird der Punkt kommen, wo die Arbeit einfach nicht mehr getan wird, wo wir die Arbeit nicht mehr tun können, die wir brauchen, um eine stabile Wirtschaft zu haben. Ja. Und die Japaner sind 10 Jahre vor uns, was diese Entwicklung angeht. Ich war jetzt kürzlich bei einer Fortbildung und da waren Japaner dabei. Das war super interessant, was der so erzählt hat. Ne? Also, dass die Japaner jetzt schon die Leute wieder zurückholen aus der Rente. Die waren 10 Jahre in Rente und die holen die zurück, weil es geht nicht anders. Die wissen nicht, wie sie ihre Arbeit getan kriegen.
In Japan werden die auch etwas älter, ne? Die gehören ja zu den Blue Zones, habe ich gelernt.
Ja. Ja. Ja, nicht ganz Japan, aber in Japan gibt es Blue Zones, richtig, genau. Und das ist natürlich krass, dass irgendwie die Menschen zurückgeholt werden müssen in die Arbeit, weil einfach nicht genug Leistungsträger da sind. Ne? Seoul zum Beispiel hat eine ganz witzige Aktion gestartet, finde ich, im Hinblick auf eben, es wird nicht mehr in Arbeitnehmer investiert. Die haben sogenannte Walk-in-Universitäten geschaffen. Mhm. zum Thema Live-Design, niedrigschwellig. Nicht, ich muss mich anmelden, tausendmal irgendwie meine Qualifikation nachweisen und weiß ich nicht was alles, sondern Walk-in, ich kann einfach reingehen in die Universitäten und mich da fortbilden. Weil die eben auch sehen, dass die 50-plus Leute eben einfach oft auch gerne nochmal was anderes machen würden. Andere Jobs, mit mehr Purpose, weil mit 50 ist ja auch so ein Moment, wo man oft so als Mensch nochmal hinguckt, was will ich nochmal vielleicht anderes im Leben? Und das versuchen die damit zu ermöglichen. Das finde ich mega interessant und mega innovativ.
Ich würde mir auch wünschen, als Vater von drei Töchtern, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen und auch, du bist ja auch ein Role Model, kann man sagen, nicht nur, weil du dich im späteren Bereich der Karriere nochmal neu erfunden hast und weiterentwickelt hast, sondern eben, weil du auch, wie du schon beschrieben hast, als Frau Anführerin warst. Bei Männern redet man ja nicht darüber, ne? Aber was können wir denn dafür tun, aus deiner Sicht? Wie können wir es den Frauen leichter machen?
Also super Punkt natürlich. Frauen in Führung. Ich engagiere mich seit fast 20 Jahren dafür. Ich bin in einem Netzwerk der Healthcare-Frauen. Frauen in Führung bringen, Frauen in Führung halten. Das ist unser Mantra. Wir haben ein riesiges Mentoring-Programm aufgesetzt, wo wir jedes Jahr Frauen, junge Frauen durchschleusen, um sie stark zu machen für Führung. Denn es ist nach wie vor natürlich ein gesellschaftliches Problem, dass Frauen einfach durch die Doppelbelastung schwieriger in Führungspositionen kommen. Und ich muss sagen, ich kann das inzwischen auch gar nicht mehr so richtig guten Herzens empfehlen, was ich gemacht habe. Weil ich habe mich wirklich sehr, sehr stark verausgabt. Ja, also beides zu wuppen ist einfach fast nicht zu schaffen und geht auf die Gesundheit und auf die Lebensqualität. Und ich, also so wie ich es gemacht habe, würde ich es keinem mehr empfehlen. Aber dazu müssen natürlich die Strukturen geschaffen werden. Und ich hatte immerhin schon den Luxus, dadurch, dass ich es immer sehr gut verdient habe. Ich konnte meine Kinderfrau leisten. Das hat mich natürlich schon sehr, sehr entlastet. Das
kann auch nicht jeder, ne?
Nicht. Nee, das kann nicht jeder. Und natürlich sind das die Strukturen, die unser Staat uns gibt. Du hast schon angesprochen, die Kitas. Ich meine, wenn ich das immer sehe, dass die Frauen dann, was weiß ich, zu bestimmten Zeiten irgendwo sein müssen, ne? Was ist, wenn die Kinder krank sind und klar, mit Homeoffice und so ist heute schon einiges auch einfacher. Da sind schon Bedingungen geschaffen, aber ich glaube, am Ende, ich habe ja nun auch drei Kinder in dem Alter, davon zwei Töchter, die sind jetzt um die 20. Was würde ich denen sagen? Ich würde denen sagen, Augen auf bei der Partnerwahl.
Ja, die Männer dürfen auch mehr mitmachen und entlasten. Allerdings kommt dann ein anderes Problem schnell ins Spiel. Das Gender Pay Gap. Das heißt, wir als Familie konnten uns das leider gar nicht leisten, dass ich zum Beispiel Elternzeit übernehme, was ich gerne gemacht hätte bei einem Kind, weil dann hätten wir deutlich weniger Geld verdient als Familie in Summe, ne? Also da müssen wir uns natürlich auch nochmal die Unternehmenswelt anschauen. Da müssen wir uns viele Aspekte anschauen.
Absolut. Ich meine, wir kennen Länder, wo es besser geht. Wenn wir nach Schweden gucken, meine eine Tochter studiert da, ich habe da öfter gearbeitet. Ja. Schweden kriegen es viel besser hin. Da sind Frauen in Führung nicht die Ausnahme, da sind sie die Regel. Da gehen alle um 5 Uhr nach Hause, alle arbeiten Vollzeit und der Sozialstaat trägt das. Das sind verlässliche Strukturen, wo die Kinder betreut werden. Da gibt es auch nicht diese sozialen Ächtungen von wegen Rabenmutter und weiß ich nicht was. Also wir haben Vorbilder. Müssen nur hingucken, muss tun. Aber ich sag mal grundsätzlich, entschuldige, wenn ich das noch ergänzen darf, grundsätzlich ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass der Mindset beider Partner, die ein Kind wollen, so ist, dass auch beide Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dann ist schon ganz viel gewonnen.
Ja. Muss dann einer zurückstecken und man entscheidet sich als Paar, wer von beiden so richtig Karriere macht? Oder würdest du sagen, es geht auch, dass beide voll durchziehen? Weil wenn man dann Kinder hat, muss man sich ja überlegen, wie man es macht.
Da hast du recht. Also, ich würde sagen, dass beide zurückstecken sollten. Dass, wenn wir das wirklich wieder auf die Longevity sehen und auf die 100 Jahre, dass wir sagen, wenn wir davon ausgehen, dass wir 60 Jahre arbeiten werden, darauf wird es ja irgendwie hinauslaufen am Ende.
Das traut sich aber noch kein Politiker auszusprechen.
Ja, aber so ist es tatsächlich, so wird es sein. Also ich meine, und wenn wir dann sagen, wir sehen diese Kinderphase wirklich als eine Phase in beider Leben, die es gilt, ein wenig seitwärts zu treten, ne? Und danach wieder. Für mich gab es kein Danach damals, weil danach war für mich so ungefähr das Leben schon zu Ende, mein Arbeitsleben. Das war so meine Vision. Aber ich glaube, wenn dieser Mindset da
die Vorstellung,
wäre,
ja.
dass es noch viel danach gibt, dann würde es, glaube ich, auch leichter fallen, ja. Diesen Blick darauf zu haben, zu sagen, das ist eine Phase, wo wir jetzt gemeinsam zurücktreten. Jeder 40%.
Ja, das finde ich gut.
Zum Beispiel. Und wir teilen uns das so auf. Weil der Punkt ist ja, auch wenn wir 60 Jahre arbeiten müssen oder wollen, dann brauchen wir auch mehr Kraft. Das heißt, was wir getan haben, ist, ich habe mich wahnsinnig ausgepowert in diesen 20 Kinderjahren. Und das wird nicht dazu führen, dass ich älter werde, sondern ich glaube, das wird sich gesundheitlich leider niederschlagen darin, dass ich nicht so alt werde. Und das kann ich nicht empfehlen.
Hast du noch einen Produktivitätshack, der dir persönlich hilft?
Ja, Purpose. Ich glaube, das alles ist Purpose. Wenn man Sinn in seiner Arbeit sieht, dann ist man auch produktiv. Dann hat man Lust, dann ist man hungrig, dann will man das tun. Das ist, was ich meinen Kindern immer sage. Mein Sohn hat mal mit 12 schon zu mir gesagt, Mama, du bist die Einzige, die ich kenne, die gerne arbeiten geht.
Ja.
Dann habe ich gesagt, wie traurig ist das denn? Ich sag, versuche ich meinen Kindern unbedingt zu sagen, dass sie irgendwas arbeiten müssen, woran sie Spaß haben, was wirklich Purpose bringt, wo sie Selbstwirksamkeit erleben. Das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Und das hört sich jetzt alles so idealisiert an in an ideal world. Ja, ich muss auch doofe Sachen machen, aber ich glaube, wenn man das von sich sagen kann, und ich habe das wirklich für mich gefunden, und da bin ich wirklich so dankbar für, das ist eine echte Gnade. Und dann ist man produktiv. Dann
passiert es automatisch. Ja, sehr schön. Letzte Frage. Was hast du noch vor? Was willst du noch erreichen? Mallorca haben wir schon gehört. Hast du schon ausgecheckt? Gibt es noch was anderes?
Ja, tatsächlich möchte ich gerne eben auch einen größeren gesellschaftlichen Move mitgestalten in Richtung eben Live-Design, das gute Arbeitsleben. Und aber auch kombiniert tatsächlich mit diesem Longevity-Thema, weil das ist eben einfach, das ist natürlich der Metablick sozusagen da drauf. Wenn wir so lange arbeiten und leben werden, dann verändert sich einfach die gesamte Lebensstruktur und alles, was damit zusammenhängt. Das Wohnen natürlich auch gerade im Alter, wie machen wir Werbung? Im Moment machen wir Werbung für 30-Jährige, aber die Hälfte der Bevölkerung ist schon 50 plus. Und um all diese Dinge mehr noch in die Awareness, wie man so schön sagt, also in die Aufmerksamkeit zu bringen, würde ich gerne zukünftig auch noch bisschen in die Lehre universitär mit reingehen. Dass man da gibt es so schöne Beispiele jetzt, gerade in Portugal hatte ich Gelegenheit, da in Lissabon das kennenzulernen, dass man dieses Thema eben, wie du schon sagst, weder die Politiker noch die Menschen haben das so richtig verstanden, was da auf uns zukommt. Ich sehe da großartige Chancen drin und ich würde das gerne so universitär auch in die Ausbildung von jungen Menschen reinbringen, dass sie darüber nachdenken.
Oder auch in die Schulen gerne, ja. Also da dürfte man ja auch schon mal drüber nachdenken, nicht nur, was will ich werden, was will ich machen, sondern wie will ich werden, ja. Was kann ich mir vorstellen? Welche Zukünfte kann ich mir vorstellen, ja.
Sehr guter Punkt, ja. Bin ich bei dir.
Sabine, schön, dass du da warst. Wir tun alles in die Shownotes, auch dein LinkedIn-Profil, da gibt's dann noch mehr, da kann man sich auch mit dir vernetzen. Ich habe viel mitgenommen, ich finde es super interessant und ich finde, es hat auch ganz viel mit New Work zu tun, denn die Ursprungsfrage von New Work war ja mal, was will ich wirklich, wirklich tun? Und sich diese Frage immer wieder zu stellen, kann uns ja nur nach vorne bringen.
Absolut. Und da wir mit der Arbeit so viel Zeit verbringen, finde ich, ist Arbeit ein ganz wichtiges Thema, dem man gar nicht genug Aufmerksamkeit widmen kann. Deshalb danke ich dir ganz herzlich für diese Möglichkeit, hier heute mit dir zu sprechen.
Ich danke dir. In diesem Sinne, bis bald. Mach's gut. Wir sehen uns. Ciao.
Ja, danke dir. Ciao, ciao.